Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und ich bin Ferdinand Hauser. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es bei uns um den aktuellen Zustand der tschechischen Armee. Außerdem berichten wir über ein ukrainisches Filmfestival, das derzeit in Prag läuft. Und wir blicken zurück auf das Projekt Musica non grata. Im Rahmen dessen wurden in Prag die Werke von Komponisten aufgeführt, die einst von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind. Wie die Organisatoren das Projekt rückblickend bewerten, das erfahren Sie gleich bei uns. Zunächst kommen aber die aktuellen Meldungen und die hat heute Marketa Kachlikova für Sie. Die Nachrichten.
Die Europäische Union sollte sich laut dem tschechischen Premier auf den Wohlstand, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Sicherheit konzentrieren. Petr Fiala schrieb es im Kurznachrichtendienst X nach der Bestätigung der neuen Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen durch das Europäische Parlament am Mittwoch. Fiala gratulierte von der Leyen und fügte hinzu, er sei sehr erfreut über das starke Ressort der internationalen Partnerschaften, für das der ehemalige tschechische Industrie- und Handelsminister Josef Sikela zuständig sein wird. Das tschechische Außenministerium begrüßt das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah. Man glaube, dass das Abkommen den Menschen in Nordisrael und im Südlibanon die Rückkehr in ihre Häuser ermöglichen und die Grundlage für eine langfristige Friedensregelung in der Region bilden werde, führte das Ministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. Der Waffenstillstand kam am Mittwoch um 4 Uhr Ortszeit nach fast 14 Monaten anhaltenden Kämpfen zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Terrormiliz in Kraft. Der Kreishauptmann von Zlín Radim Holiš wurde am Dienstag zum Vorsitzenden des Verbandes der Kreise gewählt. Vorgeschlagen wurde er von der Partei ANO, die nach den Kreiswahlen im September 8 der insgesamt 13 Hauptleute stellt. Holiš löst nach 4 Jahren den südböhmischen Kreishauptmann Martin Kuba an der Spitze des Bundes ab. Der Brand im historischen Gebäude des Nationaltheaters in Prag am Dienstag hat nach den ersten Schätzungen einen Schaden von umgerechnet 400.000 Euro verursacht. Das teilten die Sprecher der Feuerwehr und des Theaters am Mittwoch mit. Die Brandursache wird ermittelt, hieß es weiter. Das Feuer brach im technischen Bereich des Gebäudes aus und breitete sich über einen Schacht aus, durch den Wärme- und Wasserleitungen führen. Weder der Zuschauerraum noch die Bühne wurden vom Feuer berührt. Das gesamte Gebäude wurde noch vor Eintreffen der Löschkräfte evakuiert. Der Brand wurde nach 1,5 Stunden gelöscht. Keine Verletzten wurden gemeldet. In Tschechien wurde ein neues kostenloses Krisentelefon für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, eingerichtet. Unter der Nummer 116-016, die für die gesamte Europäische Union gilt, werden die Betroffenen mit Hilfe und Beratung unterstützt. Das Angebot ist rund um die Uhr auf Tschechisch, Englisch und Ukrainisch verfügbar. Das Hilftelefon wird vom Krisenzentrum Rossa betrieben, dessen Vertreter es auf einer Pressekonferenz am Mittwoch vorgestellt haben. Tschechische und deutsche Ermittler haben 4 Tschechen festgenommen, die ein Drogenlabor in einer Wohnung in Heinewalde im Landkreis Görlitz betrieben haben sollen. Nach Angaben der Polizei wurden 2 Tschechen in Sachsen, 2 weitere Komplizen im Zug auf dem Weg nach Liberec am vergangenen Wochenende erfasst. Den Beschuldigten droht eine Haftstrafe von bis zu 12 Jahren. Die tschechische Tätergruppe war grenzübergreifend tätig. In der Wohnung in Heinewalde wurden Crystal Meth sowie Bargeld, Chemikalien und das Labor sichergestellt. Ein Kurier aus Polen brachte die Rohstoffe dorthin. Die Fußballer von Sparta Prag haben im 5. Spiel der Gruppenphase der Champions League eine weitere Niederlage erlitten. Am Donnerstag verloren sie zu Hause gegen Atletico Madrid mit 0:6. Das war die höchste Niederlage des Clubs in den Europapokalen seit dem Debakel im Dezember 1970 im Spiel gegen Leeds. Der tschechische Titelverteidiger hat zum 3. Mal in Folge verloren und bleibt bei 4 Punkten. In der unvollständigen Tabelle mit 36 Mannschaften liegt Sparta Prag auf Platz 28. Das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist bedeckt. Anfangs wird es regnen. Die Schauer gehen in Höhenlagen um 600 Meter in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Im Westen werden höchstens 6 Grad Celsius erreicht.
Soweit die Nachrichten von Markéta Kachlíková. Dieses Jahr soll der tschechische Verteidigungshaushalt erstmals die von der NATO geforderten 2% des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Beim Treffen der Armeeführung am Dienstag wurde jedoch ein tristes Bild der Truppe gezeichnet. Wachsende Aufgaben treffen auf einen Mangel an Material und Personal. Till Janser weiß mehr.
Immer im Spätherbst kommt die Führung der tschechischen Armee zu Beratungen zusammen. Dann werden die Aufgaben für das folgende Jahr formuliert. Diese Zusammenkunft fand am Dienstag in Prag statt, aber sie hat vor allem schwere Defizite beim aktuellen Zustand offenbart. Präsident Petr Pavel als Oberbefehlshaber der Streitkräfte war aus Australien zugeschaltet, wo er gerade bei einem Staatsbesuch ist. Er betonte, dass die EU-Staaten in Zukunft noch mehr für ihre eigene Verteidigung unternehmen müssten. Daran knüpfte Generalstabschef Karel Řehka in seiner Rede an. Unter anderem sagte er:
Die künftigen Anforderungen an die Verteidigungsfähigkeit werden viele weitere Finanzen verlangen. Dabei haben wir noch nicht einmal die alten Anforderungen erfüllt. 18 Jahre Unterfinanzierung holen wir nicht ein, indem wir in einem Jahr 2% des Bruttoinlandsproduktes ausgeben.
Denn nach den Berechnungen der Regierung von Premier Petr Fiala sollen in diesem Jahr die Ausgaben für Verteidigung in Tschechien erstmals bei eben jenem NATO-Ziel von 2% des BIP liegen. Allerdings gibt es durchaus ein Konzept, um die tschechische Armee entsprechend den Anforderungen des Nordatlantikpaktes zu modernisieren. Doch dies trifft auf Mangelzustände in der Truppe. Jiří Šedivý ist ehemaliger Generalstabschef und leitet heute an der privaten Hochschule CEFRO in Prag den Lehrstuhl für Sicherheitsstudien. Im Interview für die Inlandssendung des tschechischen Rundfunks betonte er, dass die Modernisierung stocke.
Das betrifft zum Beispiel die Qualität unserer Artillerie, unserer Flug- und Raketenabwehrsysteme, aber auch der Logistik. Unsere Lager sind leer, es fehlen materielle Reserven in nötigem Umfang. Würde die Armee aktuell eingesetzt, dann hätte sie nicht die Effizienz, die sie bräuchte. Und in einem großen Teil der Kampftruppen gibt es weniger als 90% des erforderlichen Personals. Teilweise fehlt ein hoher prozentualer Anteil.
Dabei wollen die Verteidigungsminister der NATO im kommenden Jahr neue Ziele für die Verteidigungsfähigkeit formulieren. Laut Šedivý dürfte dies die selbstständige mechanisierte Brigade der tschechischen Armee betreffen, sowie die schnellen Einsatzgruppen. Und Generalstabschef Řehka leitet daraus einen deutlich höheren Personalbedarf ab als bisher vorgesehen.
Vorläufige Schätzungen aufgrund unserer Analysen sprechen von 37.500 Berufssoldaten, was 7.500 mehr sind als das bisherige Ziel, das wir uns im aktuellen Konzept für den Ausbau der tschechischen Armee gesteckt haben.
Schon jetzt aber fehlen der Armee mehrere tausend Soldaten. Ein Grund sind die hohen Eignungsvoraussetzungen für eine Anwerbung durch die Streitkräfte, die bis vor kurzem noch bestanden. Seit September können für bestimmte Truppenteile aber auch jene Bewerber, die zuvor beispielsweise wegen Sehfehlern oder körperlichen Einschränkungen ausgemustert wurden, eingestellt werden. Der andere Grund sind die laut Experten zu niedrigen Gehälter der Berufssoldaten. Auch das soll sich aber ändern. Verteidigungsministerin Jana Černochová, die beim Treffen der Kommandoebene wie Řehka vor den Folgen der bisherigen Versäumnisse warnte, hat dazu einen Gesetzesvorschlag ausgearbeitet.
Der Vorschlag enthält eine Anhebung der Verpflichtungsprämie und unterschiedlicher Vergünstigungen für die Soldaten, wie unter anderem der Motivationsprämie, der Wohnbeihilfe oder der Beihilfe beim Auslandseinsatz.
Die entsprechende Gesetznovelle wird gerade von den anderen zuständigen Ministerien begutachtet und soll demnächst bei der Regierungssitzung behandelt werden. Und nicht zuletzt rechnet Ministerin Černochová damit, dass das tschechische Verteidigungsbudget im kommenden Jahr nicht bei 2% verharrt, sondern weiter angehoben wird.
Von der tschechischen Armee kommen wir nun zur Kultur, wenngleich uns militärisches Geschehen weiterhin begleitet. Denn eine Auswahl erfolgreicher ukrainischer Filme aus den letzten 3 Jahren wird derzeit in Prag gezeigt. Martina Steinberger war an der Eröffnung der ukrainischen Filmwoche am Dienstag im Kino Atlas teilgenommen und berichtet im Folgenden über das Festival.
Die 7. Auflage des ukrainischen Filmfestivals im Prager Kino Atlas wurde vom hiesigen ukrainischen Botschafter Vasil Zvarič eröffnet. Einleitend dankte der Diplomat der Tschechischen Republik für ihre, wie er betonte, unerschütterliche Unterstützung und Hilfe sowie dafür, dass sie auf der Seite der Wahrheit und Gerechtigkeit stehe. Laut dem Botschafter könnte man auch fragen, warum mitten im Krieg Filme gedreht und ukrainische Filmwochen im Ausland veranstaltet werden. Die Antwort sei einfach, so Zvarič.
Für uns ist es ein wichtiger Aspekt unseres Widerstands gegen die russische Aggression sowie ein Ausdruck unserer Identität. In diesen Zeiten sind ukrainische Filme nicht nur Kunst, sondern auch eine Stimme der Wahrheit, des Muts und der Hoffnung. Sie sind unsere Kulturfront, unsere Waffe gegen Lügen und Hass, die die sogenannte russische Welt in unsere Heimat hineingetragen hat.
Der Botschafter erinnerte des Weiteren daran, dass viele ukrainische Regisseure und Schauspieler im Kampf gegen die russischen Besetzer gefallen sind. Für die Gefallenen wurde anschließend eine Schweigeminute gehalten. Den Auftakt zur Filmwoche bildete die Doku Intercepted der ukrainischen Regisseur Oksana Karpovic. Die Kamera zeigt dabei zerstörte Dörfer und Städte sowie Gegenden, die wiederbelebt werden. Im Gegensatz zu den stillen Bildern sind den ganzen Film über Aufzeichnungen von Telefongesprächen russischer Soldaten mit ihren Familien zu hören. Die Gespräche wurden 2022 vom ukrainischen Geheimdienst abgehört. Die Soldaten schildern ihren Verwandten Plünderungen sowie Folterungen von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen. Die Ukrainistin Lenka Vichová ist Dramaturgin des Festivals. Sie merkte nach der Filmvorstellung gegenüber Radio Prag International an,
die Dehumanisierung des Feindes ist sehr stark. Der Film zeigt, was alles der Krieg und vor allem die Vorbereitungen auf den Krieg verursachen können. Die russischen Frauen glauben oft ihren Männern nicht, wenn diese sagen, es sei schrecklich. Sie sind vollständig im Bann der Propaganda und haben keine Ahnung, wie es an der Front aussieht. Die russischen Soldaten sagen in der Doku zudem, die Ukrainer seien keine Menschen und mit ihnen dürfe man umgehen, wie man wolle. Schrecklich ist, dass dies oft auch die Frauen und Mütter behaupten.
Die Doku wurde bei der Berlinale mit dem Preis der ökumenischen Jury ausgezeichnet. Lenka Vichová hofft, dass viele Zuschauer auch im Ausland den Film sehen werden. Außer Dokus laufen bei dem Festival auch mehrere Spielfilme, darunter La Palisiada von Filip Sonitschenko.
Der Film erzählt von den 1990er Jahren. In den vergangenen 3 Jahren hat die ukrainische Künstlergeneration, die damals zur Welt kam, diese Zeit erneut reflektiert, um sie besser begreifen zu können. Damals zerfiel die Sowjetunion und die Anfänge des jetzigen Kriegs lassen sich bereits damals suchen. Wir zeigen zudem die sehr gute Science-Fiction-Komödie Du bist der Kosmos, die hervorragenden ukrainischen Humor enthält.
Im Film Oxygen Station wiederum wird das Schicksal des politischen Gefangenen und krim-tatarischen Menschenrechtsaktivisten Mustafa Djamilev geschildert. Der Bürgeraktivist wurde 1980 nach Sibirien verbannt, wo er in einer Sauerstoffstation arbeitete. In diesem Jahr wurde Djamilev, der die Invasion der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei von 1968 verurteilt hat, vom tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet.
Das ukrainische Filmfestival findet bis 30. November in Prag statt. Vom 2. bis 8. Dezember werden die Festivalfilme in Brünn gezeigt. Bei uns geht es nun kulturell weiter, wir machen jedoch einen Sprung ins Musiktheater. Musica non grata war ein groß angelegtes Projekt des Prager Nationaltheaters, das von 2020 bis 2024 Werke von Komponistinnen und Komponisten aufleben ließ, die in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit lebten und später vom NS-Regime verfolgt wurden. Alexander Semlinski, Arnold Schönberg, Jaromir Weinberger, die Theresienstädter Komponisten, aber auch etwa die Komponistinnen Vjatslava Kapralova und Ilse Weber, deren Lieder von der Sopranistin Katarzyna Knieżikowa bei der Abschlussfeier am Montag in der Deutschen Botschaft in Prag vorgetragen wurden. Ein Team unter der Leitung des norwegischen Filmemachers Dane Roger Bull hat den Verlauf und die Höhepunkte des Vorhabens über die 4 Jahre hinweg verfolgt und in einem Dokumentarfilm festgehalten. Die Premiere des Streifens bot nun die Gelegenheit, zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. Markéta Kachlikova hat bei diesem Anlass den deutschen Botschafter in Prag, Andreas Künne, und den künstlerischen Leiter der Opernensembles des Nationaltheaters und der Staatsoper Prag, Per Boy Hansen, vors Mikrofon gebeten.
Herr Künne, Sie haben heute zu einer Feier in die Deutsche Botschaft eingeladen. Bei welchem Anlass?
Also das sind der Abschluss von 4 Jahren Musica non grata war ein überaus erfolgreiches Projekt, das wir gemeinsam durchgeführt haben mit der Staatsoper und dem Nationaltheater. 4 Jahre, in denen wir gefördert haben, über 46 Opern, Operetten, andere Stücke aufgeführt haben, über 150 Aufführungen 50.000 Zuschauer erreicht haben. Und unser zentrales Ziel war, dass wir an die Musik erinnern derjenigen Komponistinnen und Komponisten, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden und denen unglaubliches Unrecht widerfahren ist und auch ihre Stücke, die oft an den Rand gedrängt worden sind, gar nicht wieder aufgeführt worden sind, dass wir die wieder in ihre Heimat zurückbringen, nämlich nach Prag.
Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, nach 4 Jahren zurückzublicken, denken Sie, dass das Projekt die ursprünglichen Erwartungen erfüllt hat?
Oh ja, unbedingt. Also alleine die Zuschauerresonanz war überwältigend. Und es waren ja viele Stücke dabei, wenn man ehrlich ist, die nicht so ganz im Mainstream liegen. Manche auch durchaus schwierig aufzuführen. Und da war die Resonanz umso schöner des Publikums. Und es war auch das Medieninteresse sehr groß. Also hunderte von Artikeln. Es gab in deutschen Zeitungen, in führenden deutschen Zeitungen, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand, dass Prag wieder zurück ist auf der Karte der europäischen und deutschsprachigen Opernhäuser. Also ich glaube, in diese Richtung haben wir auf jeden Fall das erreicht, was wir wollten. Aber auch durch die wiedergewonnene Aufführungspraxis haben wir erreicht, was wir wollten. Dass Stücke, die wirklich stellenweise 100 Jahre lang nicht aufgeführt worden sind, dass wir die wieder zugänglich gemacht haben. Dazu gehört auch eine wissenschaftliche Arbeit, die sehr erfolgreich war, dass wir dann diese Partituren wiederhergestellt haben. Oder etwa ein großartiges Projekt, die Theresien Summer Academy, in der jeden Sommer junge Studierende aus Europa zusammenkommen, um Werke einzustudieren, unter der Leitung von bekannten, erfolgreichen Dirigenten, Kapellmeistern, Werke einzustudieren, die auch lange nicht aufgeführt worden sind. Und dieses Projekt übrigens wird auch fortgeführt.
Sie erwähnen die wissenschaftliche Arbeit. War es ein gemeinsames Projekt der deutschen und der tschechischen Wissenschaftler oder wer hat sich an dieser Edition und an den weiteren wissenschaftlichen Beiträgen beteiligt?
Nein, es war wirklich ein gemeinsames Projekt und es war auch ein internationales Projekt. Also das ging nicht entlang von nationalen Linien, sondern das ging entlang des wirklich musikwissenschaftlichen Interesses. Und es war so, dass manche Stücke die Partituren nicht mehr erhalten waren oder es sehr viele verschiedene Fassungen gab, was zusammengesucht werden musste. Manches war mit deutschen Libretti, manches mit tschechischen Libretti. Bei manchem wusste man nicht so ganz genau, welches eigentlich die Fassung ist, die am ehesten an der damaligen Aufführungspraxis lag. Und das war eine internationale Zusammenarbeit, die sich, wie gesagt, eher an der Sache orientiert hat als an den Nationen.
Sie haben als deutscher Botschafter viele der Veranstaltungen miterleben können. Was taucht Ihnen auf, wenn man Musica non grata sagt? Wie ist Ihre persönliche Erinnerung an die ganze Veranstaltungsreihe?
Also einmal großartige, rauschende Musikerlebnisse wirklich in der Staatsoper, aber für mich eins der Highlights etwa war die Theresien Summer Academy, in der ein Jazz-Oratorium aufgeführt wurde. Jazz und Oratorium, eigentlich hoch ungewöhnlich. Und die Begeisterung, mit der die jungen Musikerinnen und Musiker das aufgeführt haben und auch die Präzision und Professionalität, das war wirklich beeindruckend. Aber auch Opern wie der Kaiser von Atlantis, unglaublich aktuell, erschreckend aktuelle Stücke, die haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Und was bleibt jetzt nach? Wir sind schon ein halbes Jahr nach dem Ende des Projekts.
Also ich glaube, einmal bleibt nach, dass diese Stücke im Repertoire jetzt sind. Viele der Stücke sind im Repertoire der Staatsoper. Es bleibt nach die wissenschaftliche Aufbereitung. Die Stücke sind verfügbar. Es bleibt nach ein sehr stark gewachsenes öffentliches Interesse an diesen Stücken und auch eine andere Art Zugänglichkeit. Es bleibt nach etwa die Theresien Summer Academy, die jetzt mit anderer Förderung weitergeführt wird. Und es bleibt nach, glaube ich, eine ganze Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die sich zum ersten Mal beschäftigt haben mit Werken, die ihnen vorher völlig unbekannt waren. Und es bleibt nach, dass in Deutschland und ich glaube auch in Tschechien wieder ein wenig mehr Bewusstsein dafür da ist, dass Prag wirklich ein Schmelztiegel war der deutschen, tschechischen, jüdischen Kultur in den 20er Jahren.
Hansen, wir haben uns heute bei einem besonderen Anlass in der Deutschen Botschaft getroffen. Was wird hier heute gefeiert?
Wir werden heute Abend zum ersten Mal einen Dokumentarfilm zeigen. Ein Film über das Projekt Musica non grata. Das war ein vierjähriges Projekt, was großzügig von der Deutschen Botschaft und vom deutschen Außenministerium unterstützt worden ist. Wir haben über diese Zeit viele Werke, viele Opern von Komponisten aufgeführt, die von den Nazis verfolgt wurden. Wir haben eine Zeit wieder belebt. Wir haben uns inspirieren lassen von dieser wunderbaren Zeit in den 20er, 30er Jahre. Und daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden. Und das wird heute zum ersten Mal dann öffentlich vorgezeigt.
Diese Premiere des Dokumentarfilms gilt auch als eine Abschiedsfeier von dem ganzen Zyklus, der im Frühjahr dieses Jahres zu Ende ging. Stimmt das so?
Ja, wir hatten schon ein großes Abschlusswochenende Anfang April. Da war ja auch der Herr Bundespräsident Steinmeier anwesend. Das war sehr, sehr grandios, muss ich sagen. Da haben wir auch mit dem Orchester und Chor und eine große Abschlussfeier gemacht. Jetzt im Nachhinein ist es mehr ein Rückblick. Wir haben auch ein kleines Programmheft fertiggestellt. Und es ist mit großer Freude, dass wir auf dieses Projekt zurückblicken. Und ich denke auch, dass wir sind von dem Projekt so inspiriert worden, dass es wird auch in der Zukunft Programme geben, die ein quasi aus diesem Projekt ein Angebot gefunden haben.
Sie haben im Frühjahr gesagt, Sie hoffen, dass dieses Projekt ein Keim ist, aus dem in der Zukunft etwas Größeres wachsen wird. Zeigt sich schon etwas, dass etwas wächst, oder was bleibt nach?
Also etwas Größeres weiß ich nicht, weil es war schon sehr umfangreich. Das ist schon schwer jetzt. Wir haben 7 große Opern aufgeführt, viele Konzerte, Symposien und so weiter. Aber es gibt schon Projekte, die aus Musica non grata entstanden sind. Zum Beispiel den Theresiensommer. Da haben wir junge Künstler aus Deutschland und aus Tschechien zusammengeholt. Und das Projekt wird auch weitergeführt, auch in Zusammenarbeit mit den Dresdner Festspielen. Und wie gesagt, auch unsere Programmierung wird auch in der Zukunft Nahrung aus dem Musica non grata Projekt holen.
Das Projekt Musica non grata, mit dem Sie eigentlich als Opernchef nach Prag gekommen sind, ist zu Ende. Sie bleiben aber weiterhin in Prag, im Nationaltheater, in der Staatsoper. Wollen Sie daran irgendwie anknüpfen?
Ja, wie gesagt, es wird schon auch Programme geben. Jetzt haben wir auch was Neues vor. Durch diese Arbeit mit Musica non grata ist es mir auch bewusst worden, dass die Staatsoper wurde ja nur von jüdischen Direktoren geführt. Mit Angela Neumann angefangen bis dann Ausbruch des Zweiten Weltkrieges oder mit der Annektierung damals in 38. Und die waren alle Wagnerianer. Und daraus haben wir jetzt auch den Mut geholt, zum ersten Mal seit 1924. Damals wurde der Ring zum ersten Mal neu in Prag aufgeführt von Alexander Zemlinski. Und seitdem gab es schon Aufführungen, aber nicht Aufführungen, die in Tschechien entstanden sind. Aha. Und jetzt werden wir nächstes Jahr einen tschechischen Ring anfangen und das ist auch ein 3-jähriges Projekt. Wir fangen also mit Rheingold in 26 an und werden dann den gesamten Zyklus voraussichtlich im Juni 28 zu Ende bringen.
Marketa Kachlikova hat mit Andreas Künne und Per Boy Hansen über das Projekt Musica non grata gesprochen. Wie Sie womöglich bereits wissen, haben wir über die Initiative in der Vergangenheit intensiv informiert. Alle Beiträge finden Sie über die Suchfunktion auf unserer Webseite unter www.deutsch.radio.cz. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Bis zum nächsten Mal und Naslyschenow.